Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich möchte heute einfach ein paar Erfahrungswerte mit dir teilen, die sich jetzt in einem 1:1 Beratungsgespräch mit dem Kunden von mir wieder herauskristallisiert haben. Der Kunde war ja hier bei mir in Leverkusen, hat sich hingesetzt, hat mit mir den ganzen Tag seine Unternehmensperformance bewertet, hat einfach auch mal darüber berichtet, was ihn immer wieder stört, was ihn immer wieder stresst, was ihn immer wieder ablenkt, was ihn irgendwie immer auch wieder zurückwirft und manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen zweifeln lässt, Kraft kostet und auf der anderen Seite dann auch freut, wenn bestimmte Erfolge eintreten. Und tatsächlich glaubt ja immer jeder, der dann zu mir kommt, der hätte dieses Problem ganz alleine. Er wäre da im Prinzip einfach in einer etwas ungünstigen Situation, was die unangenehmen Seiten des Businesses angeht, hätte an einer anderen Stelle vielleicht ein bisschen Glück gehabt, was die erfolgreichen Seiten des Businesses angeht. Aber tatsächlich, weil ich diese Gespräche ja so oft führe, höre ich ja irgendwie immer dasselbe. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist der darunterliegende Business Case, also das eigentliche Geschäftsmodell. Letztlich ist es ja so, einer hat das gerade auf meiner Veranstaltung in Frankfurt gesagt, der sagte, naja, schau mal, eigentlich ist ja jedes Business gleich und ich sage, am liebsten würde ich dich dafür direkt mal drücken, weil ich das ja versuche, den Leuten immer wieder klarzumachen. Die PV-Leute, die Photovoltaikanlagen verkaufen, die Immobilienleute, die Finanzdienstleister, die IT-Leute, die Werbefirmen, egal wer mit mir arbeitet, jeder glaubt ja, er wäre in einer ganz besonderen Situation, aber letztlich habt ihr doch alle die gleichen Probleme. Jeder muss irgendwie gucken, dass er Neukunden generiert, jeder muss irgendwie Wege finden, die Bestandskunden strategisch weiterzuentwickeln, jeder muss irgendwie permanent die Strategie optimieren, weil sich ja auch während du dich weiterentwickelst, der Markt weiterentwickelt, die äußerlichen Rahmenbedingungen, also Wirtschaftslage weiterentwickeln und aber auch der Wettbewerb in irgendeiner Form auf Dinge reagiert oder sich selber neu aufstellt. Und du musst natürlich tendenziell auch immer wieder deine Prozesse optimieren, anpassen, vielleicht auch mal Sachen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, einstellen, weil nicht alles, was ihr da betreibt, weil was irgendwann mal Sinn gemacht hat, vielleicht nach Jahren immer noch Sinn macht. Von daher macht ja auch gerade so ein Perspektivenwechsel von draußen extrem viel Sinn. Und das, was jetzt gerade hier in Leverkusen passiert ist, war insofern sehr spannend, weil der Kunde, der zu mir kam, hat gesagt, Philipp, wir haben in unserem Leben schon erheblich viel in Beratung investiert. Wir haben schon mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengearbeitet und wir haben dadurch auch erhebliche Fortschritte gemacht. Wir haben die Lernkurve verkürzt, wir haben Zeit gewonnen, wir haben einfach schneller bestimmte Ergebnisse erreicht, wir haben eine Menge Fehler vermieden und wir haben einfach auch finanziell dadurch extrem profitiert. Das ist ja auch das, was ich glaube, was immer der Fall ist. Wenn du dich gut beraten lässt, geht es immer schneller. Ist es immer mit einem Ertrag nach hinten raus verbunden. Das heißt, jede Investition in dem Bereich wird nach hinten auch gut verzinst. Aber, und das haben sie auch gesagt, wir haben uns bisher immer nur mit Leuten aus unserer Branche ausgetauscht. Und deshalb haben wir natürlich auch viele ganz konkret für unsere Branche adaptierbare Strategien gehört. Aber wir haben auch nie wirklich in Frage gestellt, ob nicht eine etwas andere Idee aus einem anderen Business Case und von jemandem mit einem anderen Background vielleicht nochmal eine ganz andere Hebelwirkung entwickeln könnte. Und da hat es wahrscheinlich keine 90 Minuten gedauert. Wir haben uns von morgens bis abends 18.32 Uhr zusammengesetzt. Von daher waren da viele Stunden. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber es hat sehr schnell war für alle klar. Ja, wir haben jetzt schon neue Ansätze gefunden, die so bisher noch nie jemand präsentiert hat und die auf jeden Fall wert sind, verfolgt zu werden. Von daher nutze immer die Gelegenheit, dich auch mal mit jemandem, der über den Tellerrand hinaus gucken kann, auszutauschen. Nutze immer mal auch die Gelegenheit, jetzt den Kontakt zu Leuten zu suchen, die vielleicht auch das ganze Spielfeld kennen. Also beispielsweise, ich habe ja Privatkundengeschäft gemacht, ich habe KMU, also kleine mittelständischen Unternehmen betreut, ich habe größere Mittelständler betreut, ich habe auf Konzernebene viel gemacht und ich habe, was ich ja heute auch immer noch mache, und tatsächlich darüber hinaus ja auch schon international mit Kunden zusammengearbeitet, was alles mal komplett andere, Komplexität in diese Business-Sachen reinbringt und tatsächlich auch dazu führt, dass die Verhandlungen anders ablaufen. Weil beispielsweise die Verhandlungen mit einem holländischen Unternehmen laufen ganz anders als die mit einem deutschen Unternehmen in Köln und mit einem deutschen Unternehmen, ich sag mal, irgendwo im Schwabenland sind nochmal wieder ein bisschen anders. Da ist einfach wichtig, dass man sich immer wieder mal austauscht und nicht jedes Mal erst selber rausfindet, wie muss ich mich da jetzt neu drauf einstellen, sondern bestenfalls auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, die einem jemand schon mal im Vorfeld vermittelt hat, die man verfügbar hat, sodass man dann am Point of Sale auch schneller überzeugt, schneller punktet. Denn tatsächlich hast du ja manchmal keine Chance, ein zweites Angebot zu machen oder dich nochmal neu zu positionieren. Wenn sie also beim ersten Mal nicht zum Deal führt, hast du auch eben keinen Deal. Was wir in dem Zusammenhang aber auch besprochen haben, das ist ein Thema, über das ich in letzter Zeit sehr oft gesprochen habe, ist das ganze Thema Führung. Ich glaube, dass ich dazu auch tatsächlich nochmal ein paar mehr Folgen machen werde, weil es da so viele Bereiche gibt, die man immer wieder nochmal euch in Erinnerung rufen sollte. wo du auch einfach selber dich nochmal als Führungskraft hinterfragen solltest, bin ich da eigentlich schon richtig gut oder nicht? Weil der erste Impuls in dem Zusammenhang wäre aus meiner Sicht folgender. Viele von euch haben Führung nie richtig gelernt. Viele von euch sind irgendwie notgedrungen in die Situation geraten, dass sie irgendwie Mitarbeiter führen müssen. Sie hatten irgendwie eine hohe Expertise in irgendeinem technischen oder komplexen Bereich, haben festgestellt, dass es dafür einen Markt gibt, haben irgendwelche Angebote formuliert, also Produkte, Dienstleistungen oder eine Kombination aus beidem gebaut, haben angefangen, das irgendwie durch das Feuer der Begeisterung zu verkaufen und dadurch einfach immer mehr Leute gewonnen, die da mitmachen wollten. Und das hat dann unterm Strich dazu geführt, dass man die Arbeit irgendwann nicht mehr alleine geschafft hat. Dann musste man Mitarbeiter einstellen. Und jetzt hat man diese ganzen Leute da, stellt aber fest, dass es teilweise schon nicht gelingt, dafür zu sorgen, dass die alle morgens pünktlich im Büro sind. Und wenn es schon an diesen Kleinigkeiten scheitert, dann hast du natürlich auch an anderer Stelle einfach das Problem, dass die sich dann auch nicht an Checklisten halten, dass die sich nicht an Vereinbarungen halten, dass die unvorbereitet zu Terminen kommen, dass die vielleicht auch Termine vergessen, dass die vielleicht auch bestimmte Sachen nicht dokumentieren, die aber notwendig sind, um den Follow-up-Prozess zu organisieren. Und von daher ist es natürlich schon wichtig, dass man da lernt, wie man so Leute führen muss, damit diese ganzen Fehler einfach abgestellt werden, weil die natürlich unterm Strich alle Geld kosten. Aber dazu werde ich mal eine separate Folge aufnehmen. Das, was ich heute besprechen müsste, ist eigentlich Folgendes. Und zwar, du musst dir einfach mal Gedanken darüber machen, wie viel einzelne Mitarbeiter und vor allen Dingen auch du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin in deiner Firma kosten. Und dann musst du dir einfach mal Gedanken darüber machen, wie kannst du deine eigene Produktivität steigern. Dazu habe ich verschiedene Strategien und die möchte ich mit dir jetzt einfach mal teilen. Die erste Strategie ist aus meiner Sicht folgende. Wenn ich mit Leuten zusammentreffe, in einem Tag oder beispielsweise auf meiner Roadshow, auch am Tag 2, wenn die alle in den Seilen hängen und sagen, boah, der Semmelroth hat so viel Content in einer so hohen Geschwindigkeit rausgehauen, dass es echt anstrengend ist, hier zu folgen. Gleichzeitig schreiben die dann da gefühlt 15, 20 Seiten voll und sagen, das hat so einen Mehrwert gestiftet. Ich habe noch nie so eine krasse Veranstaltung besucht, dass es zwar irgendwo viel ist, aber auf der anderen Seite ich eben auch immer den Anspruch habe und dann auch gerne nach hinten raus fulfille, dass ich auch einfach abliefere und nicht einfach nur Werbeslots veranstalte und irgendwelche Pitches mache und irgendwelches Zusatzproduktzeug verkaufe, sondern ich möchte, dass wenn jemand ein Ticket kauft, hinten raus auch einfach so viel Mehrwert entsteht, dass diese Person sich nie wieder im Leben die Frage stellt, lohnt es sich, Geld in den Semmelroth zu investieren, bringt mich das weiter, hat der Plan, kann er mir wirklich helfen und das kann ich an diese 2 Tagen einfach innerhalb von kürzester Zeit, ich sag mal, zweifelsfrei unter Beweis stellen. So, jetzt werde ich aber immer darauf angesprochen, dass die Leute das faszinierend finden, dass ich einen hohen Energielevel habe. Und dieser Energielevel ist sicherlich nicht angeboren, sondern den habe ich entwickelt und Wege gefunden, diesen Energielevel zu halten. Und das ist die erste Strategie, die ich dir mitgeben möchte, wenn es um das Thema Produktivität und Profitabilitätssteigerung geht. Wenn du einfach weniger Pause machst, hast du tendenziell mehr Ergebnisse. Und wenn die Ergebnisse eine gewisse Werthaltigkeit haben, kann man die verkaufen, kann man dafür bezahlt werden, kann man damit Geld verdienen. Das Problem ist, dass ihr teilweise einfach über Tag oder über die Woche betrachtet zu viel Energie verliert und dann diese Energiedefizite dazu führen, dass ihr irgendwelche dummen Arbeiten macht, die im Prinzip wenig Energie kosten, aber im Gegenzug auch meistens keinen Mehrwert stiften. Dann werden irgendwelche Belege sortiert, dann werden irgendwelche Zettel weggeräumt, dann wird irgendwie Ablage gemacht, dann würden irgendwelche alten E-Mails aufgeräumt, dann wird ein bisschen Zeit auf Social Media verbracht, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber tendenziell ist das alles Quatsch. Was du machen musst, ist, du musst erstmal für dich erkennen und die These stelle ich in den Raum. Du kannst das ja gerne prüfen und auch vielleicht sagen, das trifft bei mir nicht zu. Aber ich glaube, der größte Faktor, der dazu führt, dass wir im Leben Energie verlieren oder Energie haben, ist der Austausch mit anderen Menschen. Wir alle kennen diesen einen Bekannten oder diese mehreren Bekannten. Wenn wir uns mit denen treffen, haben wir einfach automatisch gute Laune. Egal wie schlecht wir geschlafen haben, egal wie gestresst wir gerade vorher waren, wir kommen mit einer bestimmten Personengruppe zusammen und bäm, ist alles anders. Plötzlich hat jeder Bock, plötzlich ist einfach jeder wieder voller Energie, jeder ist wieder voller Kreativität, jeder hat 1000 Ideen, was man machen könnte und es entstehen hitzige Gespräche und eine schöne Diskussion und man hat hinten raus das Gefühl, es war echt cool, diese Leute zu treffen. Das ist aber leider die Ausnahme. In vielen Fällen, und das kannst du jetzt an deinem eigenen Leben mal kurz verifizieren, bist du die ganze Zeit in irgendwelchen Gesprächssituationen gefangen, die dir nicht gefallen. Du sprichst mit irgendwelchen Leuten, die du nicht wirklich magst. Du hörst dir Sachen an, die dir nicht gefallen. Du hältst Kritik zurück, weil dein Harmoniebedürfnis dich dazu triggert, irgendwelche Konflikte zu vermeiden. Du schluckst Sachen runter, obwohl du die eigentlich mal auf den Tisch bringen müsstest, damit du die mal thematisieren, adressieren, besprechen und dann idealerweise auch einfach loswerden kannst. Aber das machst du nicht. Du versuchst nicht anzuecken, machst permanent Kompromisse. Du nimmst dich selber ein bisschen zurück, um einfach nicht zu stark im Mittelpunkt zu stehen. Du wirst unauthentisch, merkst, dass sich das nicht wohlfühlt, aber gleichzeitig merkst du, eckst damit nicht so schnell an und glaubst, das ist kurzfristig eine gute Strategie. Nach hinten raus merkst du aber eigentlich, das macht nur müde. oder du triffst dich mit Leuten und wenn die gehen oder du gehst, weil der Termin zu Ende ist, denkst du, boah, endlich vorbei. Und spätestens dann solltest du erkennen, dass ein neues Treffen mit dieser Person keinen Sinn macht, weil es einfach nach hinten raus zu teuer ist. Du kriegst jetzt diese eine Stunde vielleicht sogar bezahlt, wenn es ein Beratungsgespräch ist. Wenn du dich danach aber 2 Stunden erholen musst, dann hast du im Prinzip 2 Stunden Leerlauf produziert. Das heißt, du hast in Summe 3 Stunden Arbeitszeit vernichtet und nur eine bezahlt bekommen. Das macht keinen Sinn. Deshalb würde ich erstmal prüfen, welche Mitarbeiter und welche Menschen in meinem Leben stressen mich allgemein am meisten. Und dann würde ich einfach mal klare Spielregeln definieren und sagen, so, pass mal auf, damit wir zusammen klarkommen, gemeinsam Ziele erreichen und ich nicht so schlechte Laune habe und so gestresst bin, sind das hier die Regeln unserer Zusammenarbeit. Wer sich an die Regeln hält, der kann im Prinzip einfach weiter mitspielen. Wer sich nicht dran hält, der muss weg. Und das würde ich dann mal konsequent durchziehen. Das habe ich in meinem Leben gemacht. Da werden auch immer mal wieder Leute gebeten, sozusagen sich zukünftig nicht nochmal mit mir zu treffen. Weil wenn mir einer einfach zu anstrengend ist, dann denke ich mir einfach, was soll ich darunter leiden, dass der vielleicht einfach einen Pfeil im Kopf hat. Und dann sage ich dem einfach, soll sich andere Leute suchen, die vielleicht gerne, weiß ich nicht, Pfeil und Bogen schießen und das auch schon hinter sich haben. Aber ich möchte da keine Zeit mit verbringen, weil das für mich einfach zu anstrengend ist. Das heißt, Punkt 1 ist einfach, achte auf die Leute, mit denen du Zeit verbringst. Ich verbringe ja gerne Zeit mit Machern und Macherinnen, weil ich immer glaube, wenn jeder mit einem Energieplus an den Tisch kommt, hat am Schluss jeder noch mehr. Und das ist einfach eine geile Atmosphäre. Deshalb bin ich auch ein großer Fan von diesen ganzen Offline-Events und gerade auf Offline-Events, die jetzt fernab des Büros stattfinden, also nicht nur einfach in der Nachbarstadt, sondern vielleicht auch mal in Österreich, in, weiß ich nicht, Amerika oder in auf Mallorca, was wir jetzt machen, dass man da einfach auch mal komplett neue Impulse bekommt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, ein ganz großer Punkt, der auch immer wieder für Stress sorgt und dann für Energieverlust und damit zum Produktivitätsverlust, sind diese permanenten Störungen. In vielen Unternehmen gibt es keine klaren Kommunikationsstrukturen. Da kann jeder bei jedem jederzeit ins Büro reinrennen und einfach mal eine Frage stellen. Und keiner hat jemals den Leuten gesagt, tu mir mal einen Gefallen und sammel mal deine Fragen. Wenn du 5 oder 10 Stück zusammen hast, dann machen wir einen Zoom-Call. Wenn du Mitarbeiter im Homeoffice hast, ist es ja anders nicht möglich. Oder wir setzen uns mal kurz zusammen, dann gehen wir einfach on block diese ganzen Fragen durch. Dann gebe ich zu jeder einzelnen Frage eine Rückmeldung und dann kann jeder danach sich mit der Abarbeitung beschäftigen. Und wenn dann die ersten Arbeitsergebnisse eintreten, brauche ich nicht sofort wieder einen Bericht, sondern dann sammelt man einfach noch ein paar mehr Arbeitsergebnisse, trifft sich wieder und führt einfach mehr so, ja, ich sag mal, Blockgespräche, wo einfach mehrere Themen gleichzeitig angesprochen werden. Das ist eine Sache, die habe ich bei mir ja perfektioniert. Also gerade jetzt die Kunden, die jetzt bei mir da fürs 1:1 waren, die mich zu dieser Podcast-Folge inspiriert haben, die haben abends um 18.32 Uhr nochmal gesagt, Philipp, es war ja wirklich atemberaubend. Wir haben den ganzen Tag hier gesessen, da ist keiner in dein Büro gekommen, da ist keiner auf deinem Handy gelandet, es hat nicht einmal geklingelt, es hat niemand angerufen, es gab keine Geräusche, es gab keine Unterbrechung. Du warst hier wirklich von morgens bis abends 100% fokussiert. Und da habe ich gesagt, ja, weil es einfach keinen Sinn macht, für alle parallel erreichbar zu sein. Deshalb rufe ich auch keinen zurück. Wenn mich einer am Handy anruft, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe denen mein Handy gezeigt, ich habe gesagt, hört mal, diese Woche habe ich 2-mal telefoniert. Einmal habe ich meine Frau angerufen und einmal habe ich meinen Kollegen angerufen. Ansonsten war ich die ganze Zeit unterwegs. Ich möchte nicht telefonieren. Ich finde synchrone Kommunikation in vielen Fällen Quatsch. Wenn ich ein qualifiziertes Gespräch mit jemandem führen möchte, setze ich mich mit dem an den Tisch oder wir treffen uns in einem Videocall. Dann können wir einfach alles in Ruhe besprechen. Aber dieses, ich melde mich mal, wenn ich zwischendurch Luft habe und dann rufst du einen an, der ist nicht da, dann ruft er dich zurück. Du sitzt schon wieder im nächsten Termin. Das bringt einfach nichts. Das ist totaler Quatsch. Und deshalb habe ich das abgestellt. Und ich habe auch keine Lust, 45 Handlungsstränge gleichzeitig zu bearbeiten. Ich bin dazu sicherlich in der Lage. Jeder, der mich schon mal auf einer Roadshow live erlebt hat, der weiß, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig da irgendwie machen, kann mit jedem auch individuell über seinen Business Case sprechen und muss nicht mich erst erholen oder den einen Gedankengang komplett abschließen. Aber das ist halt auch kein Arbeitsmodus, den ich so über Tag die ganze Zeit verfolgen möchte. Das heißt also, wenn ich mich um irgendwas kümmere, möchte ich absolut keine Unterbrechung haben. Ich habe immer die Tür zu in meinem Büro. Die Mitarbeiter wissen, ich bin da. Aber wenn es nicht brennt, brauche ich auch niemanden, der mich stört. Das heißt, die können regelmäßig in meinem Kalender irgendwelche Slots reservieren. Die können sagen, ich brauche einen Zoom-Call. Wir machen in der Woche geplante Meetings. Die sind Monate im Voraus bekannt. Da kann jeder seine Fragen sammeln und sagen, alles klar, die bespreche ich dann und dann und dann, weil ich weiß ja dann, dass der Philipp da planbar verfügbar ist. Die Termine werden bei uns auch komplett eingehalten. Die finden auch immer statt. Das heißt, da wird auch nicht plötzlich später angefangen, weil sich irgendwas wieder verzögert hat. Das haben wir einfach alles durchgespielt. Aber dadurch hat jeder auch einen klaren Plan dazu, wann habe ich die Gelegenheit, das mit dem Philipp zu besprechen, losgelöst davon, dass ich ja manchmal auch viele Tage in der Woche einfach bei Kunden bin. Aber ruf mich mal gleich zurück, kannst du mal eben, sind einfach keine Vokabeln, die zu guten Ergebnissen führen und deshalb musst du die weglassen. Das habe ich halt richtig hingekriegt und dazu musst du im Prinzip einfach Strukturen schaffen. Eine mögliche Variante, um das zu erreichen, ist zum Beispiel mal eine persönliche Assistentin oder einen persönlichen Assistenten da einzustellen, der im Prinzip wie so ein Gatekeeper operiert. Und wie das umgesetzt wird, kann ich gerne mal ausführlicher erklären. Wenn dich das interessiert, bräuchte ich von dir ein bisschen Feedback, entweder über Instagram oder zum Beispiel über LinkedIn. Hey, tauch da mal tiefer ein, dann kann ich das gerne mal machen. Ansonsten ist das aus meiner Sicht teilweise selbsterklärend, auch wenn vielleicht gar nicht jeder weiß, was muss ich für die Leute bezahlen, welche Aufgaben und Kompetenzen kann ich bei denen ansiedeln, welche Entscheidungsbefugnisse brauchen die, damit das richtig gut funktioniert, wie arbeite ich die langsam ein und so weiter. Aber wenn euch das interessiert, kann ich da gerne einsteigen, kann ich dann separat eine Folge nochmal zu machen. Der dritte Punkt ist, was du aber auch brauchst, ist, du musst einfach mal selber aus dem direkten Kundendialog aussteigen, weil jeder Kunde, der mit mir einen Termin macht, merkt, ich bin 100% bei der Sache, weil ich nicht parallel noch 45 andere Kundentermine koordinieren muss. Wenn du mit mir einen Termin haben willst, rufst du im Büro an, dann sagst du, ich muss mit dem Philipp sprechen und dann wird das geklärt, ob das wirklich notwendig ist oder ob dir nicht irgendjemand anders helfen kann. Oder wenn das halt nötig ist, wird ein Termin gesetzt und dann können wir zu einem geplanten Zeitpunkt, der uns beiden bekannt ist, miteinander sprechen. Das führt dann dazu, dass alle vorbereitet sind. Das führt dazu, dass die Qualität des Gesprächs ziemlich hoch ist. Das führt dazu, dass es stressfrei abläuft, weil keiner zwischendurch unterbrochen wird. Und das führt dann eben aber auch dazu, dass ich auch einfach die Reaktionszeiten einhalten kann. Weil ich den Kunden immer sage, schick mir bitte keine E-Mails, weil ich bin ja kein Postbote. Ich nutze auch keinen Abwesenheitsassistenten. Ich bin ja nicht verantwortlich, jemandem mitzuteilen, dass ich jetzt 3 Tage keine Zeit habe, seine E-Mail zu beantworten, weil ich auf der Roadshow bin und ich habe auch keine Lust, abends um 22 Uhr am Computer zu sitzen und irgendwelche Post zu bearbeiten, nur weil irgendeiner mal dachte, er schreibt mir mal. Das heißt, jeder kann mich persönlich ansprechen und jeder kann auch mit mir reden, aber das möchte ich gerne, dass das terminiert erfolgt und dafür bezahle ich Menschen, die immer verfügbar sind. Das ist auch, wenn ich Vorträge mache, das ist auch, wenn ich Workshops mache, das ist auch, wenn ich mich mit Kunden treffe, so. Die haben ja immer noch mal eine Frage und das ist ja auch völlig legitim. Aber die müssen die ja nicht mit mir besprechen. Das können die doch mit den Leuten sprechen, die mich im Hintergrund organisieren. Wenn ich im Hotel einchecke, dann habe ich da ein Zimmer, dann ist die Kostenübernahme bereits eingereicht, dann muss ich keinen Meldebogen ausfüllen, dann muss ich nicht meine Kreditkarte hinterlegen, dann muss ich nicht sagen, wer ich bin, dann muss ich nicht sagen, mit Frühstück, das ist alles geklärt. Und die Leute, die das alles für mich organisieren, die wissen immer, wann ist der Philipp wann, wo, wie lange verfügbar. Die machen die Termine, die gucken, ob die Dringlichkeit passt. Gerade meine 2 Prokuristen, die sind ja seit über 10 Jahren an meiner Seite, die wissen ja schon, was ich will, bevor ich es selber sage. Und die können das auch alles sehr gut beurteilen. Und deshalb sind die auch die besten Ansprechpartner. Die sind immer verfügbar, weil die ja ganz normale Bürozeiten haben. Und wenn man die dann auch fragt, wann kann ich mit dem sprechen, wird das auch möglich gemacht. Aber mich permanent anzurufen, macht halt keinen Sinn. Deshalb hat das dann über die Jahre auch aufgehört. Und du musst dir einfach mal überlegen, ob das nicht auch in deinem Business Sinn machen würde. Weil im ersten Moment ist das zwar für einen Kunden komisch, wenn du dem sagst, hör mal, du kannst mich nicht anrufen, aber ich gebe dir gerne mal ein Bild mit. Stell dir vor, du stehst vor einer großen Operation und da ist irgendwie der beste Chirurg Deutschlands bereit, dich zu operieren. Und nach dem Erstgespräch, wo er dich aufklärt, wie die Operation abläuft, welche Risiken damit verbunden sind, sagt er, hier haben Sie meine Handynummer. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Dann rufst du den 3-mal an und der ist immer sofort verfügbar. Dann hast du doch irgendwann einfach Angst. Dann denkst du, scheiße, was ist, wenn der angerufen wird, während er mich gerade operiert? Der scheint dir direkt dran zu gehen. Wer weiß, ob der da gerade einfach auch wirklich unterbrechen kann. Und das ist eben einfach Quatsch. Deshalb dieses Bild aus der Arztpraxis finde ich einfach phänomenal. Du kannst immer mit dem Arzt sprechen, aber nicht direkt. Der gibt dir nicht seine Handynummer. Der sagt, rufen Sie vorne an der Anmeldung an und fragen Sie die, wie Sie mit mir zusammenkommen. Und dann funktioniert das. Und je nachdem, ob du jetzt in der Arztpraxis Privatpatient bist oder Kassenpatient oder im normalen Business ein guter Kunde oder ein schlechter Kunde, findet das halt schneller statt oder weniger schnell statt. Aber am Ende ist das der Mechanismus, der klappt, der zuverlässig funktioniert und du versuchst es immer wieder anders, indem du jedem da deine Handynummer gibst und dann hast du dauernd die Mailbox voll, dann bist du dauernd unter Strom, dann musst du permanent zwischen 2 Terminen noch ein Telefonat führen, was du gar nicht wirklich willst. Erstens hast du keine Zeit, zweitens hast du keinen Kopf dafür, weil du dich gerade um andere Sachen kümmerst und in dem Zusammenhang musst du dir halt einfach Gedanken darüber machen, ob es nicht viel sinnvoller wäre, die ganze Kommunikation über die Zentrale laufen zu lassen. Gerade dann auch, wenn du Dienstleister bist und hast beispielsweise mehrere Kundenbetreuer, die jetzt zum Beispiel in der Rolle des Servicetechnikers oder was immer ihr da macht, beim Kunden vor Ort Arbeiten erbringen, macht es keinen Sinn, dass die Kunden diese Techniker direkt anrufen können. Weil wenn der Techniker Urlaub hat, wenn der Techniker bei einem anderen Kunden ist, wenn der Techniker temporär gar nicht mehr verfügbar ist oder im Extremfall gar nicht mehr bei dir arbeitet, reißt diese ganze Kommunikation ab und läuft hochgradig ineffizient und nicht dokumentiert. Wenn das alles über eine zentrale Dispo läuft, ist das viel, viel zielführender, kann man die Reaktionszeiten viel geringer halten, kann man den Stressfaktor für alle Leute deutlich runtersetzen und damit einfach bessere Ergebnisse erzielen. Von daher gibt es viele organisatorische Dinge, die man da ändern muss. Und der dritte Punkt ist einfach, du brauchst, wenn du da richtig profitabel und produktiv werden willst, auch in vielen Fällen andere Mitarbeiter. Du darfst Loyalität nicht als falschen Indikator sehen. Jemand, der loyal ist, aber nichts kann, kann ja privat mit dir immer noch in Kontakt bleiben, sollte aber kein Gehalt mehr beziehen. Weil Loyalität löst keine Probleme. Loyalität verhindert vielleicht, dass jemand dich irgendwie im Hintergrund hintergeht, aber tendenziell ist den Kunden nicht dadurch geholfen, dass einer dich gut findet. Kunden brauchen jemanden, der auch Leistung erbringen kann und deshalb brauchst du Leute, die diese Leistung auch delivern können. Das heißt aber auch, wenn sich die Anforderungen verändert haben, wenn die Komplexität gesteigert wurde, wenn die Technologie sich verändert hat, wenn eine Notwendigkeit der Weiterentwicklung verpasst wurde, dass das dann eventuell einfach dazu führen muss, dass man neue Personalentscheidungen treffen müsste. Und deshalb glaube ich nicht, dass man sich immer das Ziel setzen sollte, mit jedem von den Mitarbeitern in Rente zu gehen, sondern einfach auch immer mal wieder kritisch prüfen, ist das nach wie vor die beste Person für diesen Job? Und sonst ähnlich wie bei so einer Nationalmannschaft, die ja auch nicht jedes Jahr die gleiche ist oder alle 2 Jahre, wann immer wieder zu den Turnieren fahren, ich bin nicht so der Fußballfan, nochmal neu zusammengestellt wird, weil sich die Leute einfach auch übers Jahr und über die Jahre hinweg unterschiedlich entwickeln. Es ist ja auch manchmal so, dass Leute bestimmte Sachen nicht mehr bringen können. Entweder hat sich privat bei denen was verändert oder gesundheitlich oder von der Bereitschaft, was Reiseverfügbarkeit oder auch Arbeitsbelastung oder sonstige Sachen angeht. Und da musst du halt einfach drauf achten. Und von daher ist es einfach so, guck bitte, dass du dich nicht durch Loyalität blenden lässt. Leistung ist das, was in einem Unternehmen zählt. Das ist auch das, was bezahlt wird. Und deshalb musst du halt gucken, dass du die Leistungsträger hältst und nicht einfach gegebenenfalls sogar Leistungsträger verlierst, weil du zu anderen Leuten, die keine Performance bringen, zu nett bist. So, und damit würde ich diese Folge jetzt erstmal beenden und dann vielleicht zu einer weiteren Folge überleiten, wo wir nochmal über das Thema sprechen, wie finde ich diese Mitarbeiter, wie baue ich mir so eine Infrastruktur auf, wie bezahle ich die auch fair, wie kann ich wirklich auch gucken, dass ich da ein angemessenes Gehalt definiere, weil ich glaube, dass der ein oder andere da gar kein wirkliches Gefühl für hat und auch nicht in der Lage ist, dem Mitarbeiter aufzuzeigen, was er selber tun kann, um sein Gehalt zu steigern. Und das ist ja tatsächlich gar nicht schlecht, wenn der Mitarbeiter den Wunsch hat, sein Gehalt zu steigern. Wenn er das aber nicht einfach nur durch eine höhere Forderung, sondern durch eine Veränderung seiner Vorgehensweise auch fundiert fordert, dann habt ihr ja beide Vorteile davon, weil eine veränderte Arbeitsweise ja häufig auch eine höhere Produktivität und über den Verkaufspreis damit eine höhere Profitabilität sicherstellt. Dazu mache ich aber eine separate Folge. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich, dass du vielleicht einer der loyalen Hörer bist. Wenn es deine erste Folge war, direkt mal Kanal abonnieren. Wenn du regelmäßig dabei bist, freue ich mich immer mal über Feedback. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank, dein Philipp.